Im Kapitel 7.4 möchte ich zwei Niveausysteme diskutieren. Das sind einfache Modellsysteme, die so natürlich direkt in der Natur nicht vorkommen, die es aber trotzdem erlauben, auch realistische Systeme in der Natur besser zu verstehen. In so einem Zwei-Niveau-System, wie der Name schon sagte, haben wir zwei quantenmechanische Energieniveaus. Das unterste wird typischerweise auf Energie 0 gesetzt. Und dann erstes, dass man entweder auf Energie 1 oder auf eine Energie Epsilon 0 setzen kann. Dann nehmen wir an, dass wir wieder n Teilchen haben und die können wir dann verteilen auf diese zwei Energieniveaus. Die Anzahl der Möglichkeiten, also die Multiplizität, um diese Teilchen auf die zwei Energieniveaus zu verteilen, ist natürlich durch den Binomialkoeffizienten gegeben, also diese erste Formel auf Seite 71. Das ist, glaube ich, ganz offensichtlich, nicht wahr? Wenn wir groß n Teilchen haben und klein n Teilchen, sagen wir, sind auf dem untersten Niveau, dann ist eben dieser Binomialkoeffizient groß n Fakultät geteilt durch klein n Fakultät mal in Klammern groß n minus klein n Fakultät. Ja, dann können wir natürlich den Logarithmus nehmen, um zur Entropie zu kommen. Und wir können dann noch da ein bisschen Terme umgruppieren, sodass wir alles jetzt ausdrücken können durch das Verhältnis klein n zu groß n, nicht wahr? Das hat also die Bedeutung sozusagen des Prozentsatzes, der Fraction der Teilchen, die auf dem oberen Niveau sind. Und dann führe ich also auch noch ein, diese Größe eben f gleich klein n durch groß m. Und dann erhalte ich mein Endergebnis 60 hier, wo jetzt also die Entropie nur noch von diesem f abhängt. Ja, ich kann dann, wenn ich die Entropie habe, kann ich die Temperatur berechnen, weil ich weiß, die inverse Temperatur 1 über t ist die partielle Ableitung der Entropie nach der Energie. Ja, in der vorherigen Formel hing ja unsere Entropie von f ab, aber wir können ganz leicht sehen, dass es einen ganz einfachen linearen Zusammenhang gibt zwischen der Energie und dem f. Nicht wahr? Das sind diese zwei kleinen Formeln, ganz oben in der Seite 71, nicht wahr? Die Energie ist eben n mal f mal Epsilon 0. F mal Epsilon 0 ist sozusagen der Erwartungswert für die Energie von einem Teilchen und wenn ich dann n habe, muss ich das eben mit n multiplizieren. Ja, das bedeutet jetzt, wenn ich also dann in der Gleichung, die dann zur Gleichung 61 führt, wenn ich da die Ableitung der Entropie nach der Energie ausrechne, dann kann ich zuerst mal die Ableitung nach dem f ausrechnen und dann nachdifferenzieren df nach de. Und wenn ich das mache, dann erhalte ich eben diese Formel 61. Ja, diese Formel 61 möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer diskutieren. Wir haben hier also den Logarithmus von dem Verhältnis f zu 1 minus f. Wenn jetzt das f größer ist als 1 minus f, das heißt, wenn mehr Teilchen auf dem oberen Niveau sind als auf dem unteren Niveau, dann ist das Argument, nicht wahr, im Logarithmus ist eine positive Größe, damit ist der ist größer als 1, damit ist der Logarithmus positiv und dann, weil wir ja ein Minuszeichen davor haben, dann bekommen wir jetzt plötzlich eine negative Temperatur. Ja, macht es Sinn? Ja, in der Tat, obwohl es zunächst vielleicht counterintuitive irgendwie erscheint, können negative Temperatur vorkommen. Wir können dann diese Gleichung 61 auch auflösen nach f und bekommen dann erneut eben die Standard-Boltzmann-Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aber eben wenn das f jetzt größer ist als 1,5, dann stellt sich heraus, dass eben auch das Beta muss dann negativ sein. Das heißt, ich brauche auch in dieser Boltzmann-Formel, kann ich und sogar brauche in diesem Fall negative Temperaturen. Ja, was ich jetzt bis jetzt sozusagen mathematisch erklärt habe, kann man auch anschaulich verstehen. Das ist dann diese Grafik auf Seite 73. Da wird also gezeigt in dieser Kurve da oben S, die Entropie, als Funktion der Energie. Ja, wenn ich jetzt die tiefstmögliche Energie habe, Energie 0, dann bedeutet es natürlich, alle Teilchen müssen auf dem untersten Niveau sitzen. Ich habe also eine Multiplicity 1, ich habe eine Möglichkeit und damit Entropie gleich 0. Ja, und dann wird hier schön anschaulich gezeigt, wenn man jetzt also sich entlang der x-Achse bewegt, wenn also die Energie zunimmt, dann gibt es immer mehr Möglichkeiten, eben die verschiedenen Teilchen auf die Energieniveaus zu verteilen. Das ist ja auch schon ein Effekt, den wir ganz am Anfang im Kurs besprochen haben. Ja, aber dann, sobald wir jetzt eine Energie haben, die größer ist als 1,5, dann plötzlich nimmt die Anzahl der Möglichkeiten, wie ich die Teilchen auf die verschiedenen Niveaus verteilen kann, nimmt wieder ab. Und im Extremfall, bei der höchstmöglichen Energie von 3, gibt es wiederum nur eine einzige Möglichkeit, die Teilchen zu verteilen. Und zwar müssen die natürlich jetzt in diesem Fall alle auf dem oberen Niveau sitzen. Ja, also wir haben hier jetzt sozusagen anschaulich die Form dieser Funktion S als Funktion der Energie begründet. Und jetzt wissen wir ja, dass die inverse Temperatur ist die dS nach dE. Und das heißt jetzt also, wenn die Steigung von dieser Kurve, wenn die irgendwo negativ ist, dann ist also das Beta negativ, die inverse Temperatur. Und damit ist dann auch die Temperatur negativ. In der nächsten Grafik auf Seite 74 zeige ich jetzt nun den Erwartungswert der Energie als Funktion der Temperatur. Ja, um diesen Erwartungswert der Energie zu berechnen, müssen wir natürlich einfach die Boltzmann-Wahrscheinlichkeitsverteilung nehmen und dann die Standard-Formel verwenden, um Erwartungswerte zu berechnen. Ja, und was passiert da? Fangen wir mal zuerst an mit sehr, sehr hohen Temperaturen, also sozusagen ganz rechts in dieser Grafik. Und ja, was passiert da? Bei ganz hohen Temperaturen wird der Boltzmann-Faktor für die beiden Energieniveaus wird in beiden Fällen praktisch 0 sein. Das heißt, die beiden Boltzmann-Faktoren haben den Wert mehr oder minder 1. Und dann muss ich natürlich noch berücksichtigen, dass die Wahrscheinlichkeiten ja normalisiert sein müssen. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen auf dem oberen Niveau sich befindet, gleich ist der Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen auf dem unteren Energieniveau befindet und dass damit die Wahrscheinlichkeit gleich 1/2 sein muss. Ja, wenn die Wahrscheinlichkeit 1/2 ist, dann bedeutet es natürlich, der Erwartungswert für die Energie ist dann auch 1/2 mal das Epsilon 0. Und das in der Tat, das sehen Sie, die Kurve nähert sich hier für sehr, sehr große Temperaturen, nähert sich die Kurve asymptotisch dem Wert 1/2. Ja, wenn wir dann die Temperatur reduzieren und gegen den absoluten Nullpunkt gehen, dann natürlich wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen sich auf dem unteren Niveau befindet, immer größer und damit nimmt der Erwartungswert der Energie ab. Und wenn ich dann wirklich bei Temperatur T gleich 0 bin, dann sind natürlich alle Teilchen auf dem untersten Niveau und damit ist die Energie des Systems 0. In diesem Inset jetzt, in dieser Figur, habe ich noch ein bisschen genauer reingezoomt in diese Umgebung hier um Temperatur T gleich 0. Und was man da sieht, ist, dass die Energie zunächst mal praktisch völlig horizontal verläuft. Die schaut aus, wie wenn sie exakt 0 wäre. Und erst circa bei einem Wert von 0,2 fängt sie an, hochzugehen. Ja, woher kommt das? Ja, das kommt daher, dass bei eben sehr tiefen Temperaturen, wenn also die Temperatur mal der Boltzmann-Konstante, wenn dieser numerische Wert sehr, sehr klein ist im Vergleich mit dem Abstand der Energieniveaus, also in diesem Fall mit diesem Epsilon 0, dann ist es einfach praktisch unmöglich, irgendwelche Teilchen anzuregen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Teilchen sich auf dem oberen Niveau befindet, ist exponentiell klein. Und damit ändert sich eben zunächst mal die Energie überhaupt nicht. Im gewissen Temperaturbereich sind praktisch alle Teilchen eben eingefroren auf diesem unteren Energieniveau. Und dann erst, wenn genug thermische Energie vorhanden ist, wenn also KBT jetzt vielleicht so ein Fünftel oder was, der von Epsilon 0 ist, dann können diese Anregungen beginnen und man sieht, dass eben die Kurve nach oben geht. Gut, bis jetzt haben wir also bloß eigentlich den normalen Bereich positiver Temperaturen, T diskutiert, wie schaut es jetzt bei den negativen Temperaturen aus. Ja, wenn wir zu ganz stark negativen Temperaturen gehen, wenn also T gegen minus unendlich geht, dann geht Beta wiederum gegen 0. Und das bedeutet, dass dann auch in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Teilchen auf dem oberen oder ein Unterniveau ist, gleich ist und beide eben ein Halb sind. Und wir sehen dann in der Tat, diese Kurve konvergiert zu ein Halb von oben kommend, wenn wir jetzt eben zu immer tieferen Temperaturen gehen. Wenn wir uns jetzt wieder dem Nullpunkt nähern, aber jetzt von tiefen Temperaturen aus, dann sehen wir, nicht wahr, geht der Erwartungswert der Energie immer weiter nach oben. Was bedeutet, nicht wahr, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Teilchen sich eben auf dem oberen Niveau befindet, jetzt bei diesen negativen Temperaturen größer sein kann als die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen auf dem unteren Niveau befindet. Und dann, wenn man also zu extrem kleinen negativen Temperaturen geht, dann befinden sich praktisch alle Teilchen auf dem oberen Niveau und der Erwartungswert für die Energie ist dann eben 1. So ein Verhalten nennt man auch eine Inversion. Normalerweise, also bei positiven Temperaturen, ist die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass man sich auf energetisch tieferen Niveaus befindet, während bei so einer Inversion kann es eben gerade umgekehrt sein. Eine weitere wichtige Größe ist dann immer die sogenannte spezifische Wärme, Specific Heat, dieses CV, die einfach definiert ist als die partielle Ableitung der Energie nach der Temperatur. Und diese Kurve, die habe ich jetzt auch gezeichnet auf der Seite 75. Und ja, was kann man da sehen? Vielleicht fangen wir sogar an mit diesem Inset hier, mit dieser Temperatur, mit diesem CV. Und genau wie bei der Energie sehen wir, dass jetzt eben auch sogar die Ableitung bei sehr kleinen Temperaturen praktisch identisch 0 ist über einen gewissen Bereich. Und erst dann auch, wenn wir uns vielleicht so 0,1, 0,2 nähern, dann geht das CV nach oben. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet jetzt, dass auch aus dem Verhalten von dem CV man Rückschlüsse ziehen kann über den Abstand der quantenmechanischen Energieniveaus. Wenn jetzt also der Abstand der quantenmechanischen Energieniveaus, wenn der 10-mal größer wäre, dann wäre näherungsweise auch der Peak, das Maximum, also dieser CV-Kurve, wäre bei 10-mal höheren Werten. Also der Peak, nicht wahr, gibt einen Anhaltspunkt, oder die Lage des Peaks gibt einen Anhaltspunkt dafür, was der Abstand der quantenmechanischen Energieniveaus ist. Ja, wenn ich jetzt wieder bei Temperatur 0 anfange und dann zu positiven Temperaturen gehe, nicht wahr, dann wie wir gerade gesehen haben, also ist das CV zuerst 0, hat dann einen Peak und dann geht es wiederum eben gegen 0. Ja, warum? Weil dann irgendwann haben wir den Zustand erreicht, wo eben ungefähr die Hälfte der Teilchen auf dem unteren Niveau ist und die andere Hälfte der Teilchen auf dem oberen Niveau. Und wenn wir diesen Zustand erreicht haben, dann können wir eben die Temperatur nicht noch weiter steigern im Bereich von positiven Temperaturen. Und wenn sich dann die Energie nicht mehr ändert, dann muss natürlich eben das CV gegen 0 gehen. Ja, das CV ist dann übrigens eine symmetrische Kurve, auch im negativen Temperaturbereich. Und ja, wir sehen, dass eben auch dann hier, es gibt einen zweiten Peak von dem CV bei eben negativen Temperaturen.